Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Episode spricht Steffen Kampmann, Partner bei Professor Roll und Pastuch und Leiter unserer Chemicals und Materials Practice, mit Dr. Ekaterina Rühle. Sie ist Global Head of Strategic Pricing bei Henkel Adhesive Technologies und Expertin für strategisches Preismanagement sowie die Implementierung datengetriebener Pricing-Lösungen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen der Chemieindustrie ihre Profitabilität im aktuell herausfordernden Marktumfeld sichern können und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt. Gemeinsam sprechen sie über die Bedeutung strategischen Preismanagements, die Chancen von Dynamic Value Pricing und die Potenziale von KI und Data Science im Pricing. Zusätzlich geht es um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung und darum, warum Daten und Tools allein nicht ausreichen. Außerdem diskutieren sie, wie das Management den Vertrieb auf dem Weg zu einer datenbasierten Preisstrategie erfolgreich mitnehmen kann. Freuen Sie sich auf spannende Praxiseinblicke und wertvolle Impulse für alle, die Pricing noch besser als strategischen Erfolgsfaktor für die Chemieindustrie verstehen wollen. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Topline Talk, alles, was das Management bewegt. Mein Name ist Steffen Kampmann, ich bin Partner bei Roll und Pastuch und leite dort unsere Chemicals Materials Practice. Ich freue mich sehr, Sie heute zum ersten Mal durch diese Folge zu führen. Pricing, Vertrieb begleiten mich jetzt mittlerweile seit vielen Jahren in der täglichen Arbeit mit meinen Kunden in den Projekten. Und umso mehr freue ich mich auf das heutige Gespräch. Und zwar geht es um das Thema KI und Chemieindustrie. Die Industrie steht unter erheblichem Druck weiterhin. Anhaltende Rohstoff-, Energiekostenthemen, Überkapazitäten, wachsender Wettbewerb aus Asien weiterhin, immer noch schwächelnde Nachfrage und dadurch resultierend natürlich weiter zunehmender Margendruck. In diesem Umfeld wird Pricing und Vertrieb natürlich zum entscheidenden Hebel für profitables Wachstum. Angefangen bei Strategie über Segmentierung, passende Methodik für das Pricing bis hin zu Preisdurchsetzung und natürlich dann auch die Frage, wie der Vertrieb im Alltag und im Tagesgeschäft tatsächlich mitgenommen werden kann. Gleichzeitig versprechen KI, Data Science enorme Potenziale. Viele Unternehmen scheitern hier jedoch noch dran an fehlenden Daten, unklaren Prozessen und der fehlenden Umsetzung im Tagesgeschäft. Und genau darüber spreche ich heute mit jemandem, der beide Welten kennt, Beratung und Industrie. Und ich freue mich sehr, dass ja mein heutiger Gast da ist. Herzlich willkommen, Dr. Ekaterina Rühle.
Ja, Steffen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Super, ich freue mich auch. Vielen Dank. Genau, wie schon gesagt, bei Henkel Adhesive Technologies. Vielleicht zum Einstieg mal eine kurze Frage. Wie schon gesagt, Sie verantworten dort das globale strategische Pricing. Für welche Themen brennen Sie besonders? Was treibt Sie aktuell besonders an oder was finden Sie besonders spannend in der aktuellen Zeit?
Pricing ist allgemein ein vielseitiges Thema, das verschiedene Bereiche verbindet. Und jetzt ist große Verbindung in den Krisenzeiten und starker Fokus auf Pricing, auf Kostendruck und dann vor allem, wie man diese Kostenperspektive auch mit Value-Komponenten verbringt und auch auf einer Seite auf Kostenentwicklung reagiert, aber auch Volumen nicht verliert. Das ist quasi so dieses Spiel zwischen Volumen und Pricing sehr wichtig heutzutage.
Ja, das ist natürlich immer die große Herausforderung. Vielen Dank erstmal für den kurzen Überblick. Bevor wir später dann das ganze Thema Daten, Tools, KI sprechen, vielleicht nochmal kurzer Start mit der Grundlage. Pricing in der Chemie an sich. Henkel Adhesive Technologies ist Weltmarktführer bei Klebstoffen, beliefert nach meinen Recherchen super viele Industrien. Mehr als 800 habe ich gelesen, was natürlich eine super enorme Bandbreite ist. Was macht das Pricing in der Branche so besonders oder auch so herausfordernd, vielleicht im Vergleich zu anderen B2B-Industrien?
Klebstoffe werden häufig als Commodity wahrgenommen und auch natürlich mit einer sehr starken Dominanz von Cost-Plus-Pricing. Besonders in den letzten Rohstoffkrisen hat sich dieser Kostenfokus auch weiter verstärkt. Und langfristig sehe ich auch Herausforderungen, vor allem für Unternehmen, die stark in Marke und Innovation investieren. Also wir müssen vermehrt von diesem Kostfokus wegkommen, diese Commodity-Denke sich ablösen und schaffen, eher über Produkte und Lösungen und Wertschöpfung mit Kunden zu sprechen.
Absolut. Also das sehe ich in unseren Projekten auch immer wieder, dass quasi doch noch so sehr stark der althergebrachte Ansatz verfolgt wird. Ich habe meine Kosten und dann im Endeffekt kommt ein Aufschlag drauf, im schlimmsten Fall noch undifferenziert. Was ist denn Ihre Erfahrung? Was muss sich denn in der Organisation oder in dem Unternehmen selber verändern? Oder was kann man auch aus der Pricing-Abteilung treiben, damit wirklich ein nachhaltiger Wandel vom Cost-Plus zum Value-Pricing gelingt?
Aber das Wichtigste ist, Pricing jetzt nicht als eine isolierte Funktion gesehen wird und nicht nur bei spezialisierten Pricing-Teams liegt. Erfolgreiches Value-Based Pricing sind vor allem natürlich Produktmanagement, Innovation, auch Marktstrategie wichtig, um auch Markt- und Kundensegmente zu berücksichtigen. Und dadurch müssen auch klare Rollen zugeordnet werden, was Pricing macht, was auch Produkt- und Marktstrategie oder auch Sales macht. Und auch entscheidend, sehr früh in diese Produktentwicklung anzufangen mit Pricing, ja schon bei Produktinnovation, Gedanke, Produktlaunch und dann durch gesamten Produktlebenszyklus das natürlich auch zu verfolgen und aktiv zu treiben.
Das heißt, es gibt dann auch sozusagen Formate, wo dann Pricing, Produktmanagement, Vertrieb an einem Tisch sitzen und sich dann auch frühzeitig dazu abstimmen, oder wie läuft das?
Genau, also das ist sehr wichtig, passiert auch, also in meiner Erfahrung nicht immer und nicht in allen Unternehmen, aber das ist natürlich ein großer Bestandteil von Value-Based Pricing, dass natürlich auch diese Value-Komponente von Produkten überlegt werden, also wie bepreist man das, welche Faktoren sind für Kunden wichtig und für welche Faktoren sind die Kunden letztendlich bereit, Geld zu bezahlen. Und meistens wissen das nicht die Pricing-Abteilungen, ja, natürlich. Sie das ein bisschen von Daten ableiten, aber so ein Dialog und Austausch mit Produkt und Vertrieb wichtig.
Genau, um dann vermutlich einfach das Thema Methodik, was vielleicht stärker aus dem Pricing kommt, und das Thema Markt- und Kundennähe aus dem Vertrieb halt da einfach gut zusammenzubringen. Genau. Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückschauen, wir haben ja immer dieses Thema momentan mit den multiplen externen Schocks und Krisen. Wir hatten Corona, das Lieferkettenthema, dann der Ukraine-Krieg. Mittlerweile kennt jeder die Straße von Hormuz, was natürlich alles zu großen Rohstoffpreisschwankungen geführt hat, wovon natürlich auch gerade die Chemie betroffen wurde, wenn auch das ganze Energiekostenthema da hinzukommt. Das war natürlich auch für Sie und für viele andere Kollegen in der Branche keine einfache Zeit. Was waren denn hier so die wichtigsten Learnings oder die größten Erfolgsfaktoren? Was haben Sie aus der Zeit mitgenommen?
Also vor allem natürlich die Geschwindigkeit in den Jahren war sehr wichtig, ein entscheidender Faktor, weil natürlich jeder Tag Verzögerung, wenn die Kosten steigen, kosten auch Unternehmen Geld. Und natürlich je länger wir diese Momente verpassen, desto mehr muss man am Ende dann nachholen. Und deswegen große Herausforderung war auch diese eigene Komplexität von den B2B, vor allem Unternehmen zu managen, weil B2B-Unternehmen sind historisch stark gewachsen und komplexen Prozessen, ja, und auch komplexen Pricing-Entscheidungswegen. Und deswegen also diese Geschwindigkeit und eigene Komplexität, also war sehr wichtig und Standardisierung von vielen Prozessen und Abläufen. Und gleichzeitig sind das die Faktoren, die auch für Technologie und die neue KI-Entwicklung und Unterstützung auch enorm wichtig, weil natürlich die Entscheidungswege und Prozesse, Komplexität dafür gemanagt werden soll, um auch diese Technologie erfolgreich einzusetzen.
Ja, also das kann ich auch nur bestätigen, was Sie eingangs gesagt haben, das Thema Geschwindigkeit. Also wenn unsere Zuhörer aus dem heutigen Podcast was für sich mitnehmen wollen, auf alle Fälle nicht zu lange warten, sondern bei Rohstoff oder grundsätzlich bei Kostensteigerung schnell reagieren, weil die Marge, die man am Anfang verliert, holt man später nie wieder rein. Und da ist es halt wirklich wichtig, einfach immer vor der Welle zu sein. Nichtsdestotrotz, auch als Marktführer ist man natürlich nicht allein im Markt. Wir haben das Thema Kosten, wir haben das Thema natürlich auch Zahlungsbereitschaft und Mehrwerte auf Kundenseite. Wie sieht denn das ganze Thema Wettbewerb aus und was sind da so die wichtigsten Learnings, wie man einfach die Komponente Wettbewerb mit einbezieht? Sind das eher quasi klassische Recherchethemen? Geht das eher in Richtung Spieltheorie oder was macht man da, um das Thema auch sauber abbilden zu können?
Die Wettbewerbsbeobachtung im B2B, also würde ich sagen, also erfolgt noch auf klassische Weise, also Wettbewerbsreports, um zu sehen, welche strategischen Entwicklungen da sind, auch natürlich Monitoring von Preisen, obwohl im B2B Monitoring ist erschwert, dadurch, dass wir nur offiziell für öffentliche Preise monitoren und bei uns im System speichern können, was natürlich im B2B-Umfeld sehr eingeschränkt. Wir sehen dann zum Teil nur Listpreise, aber keine Rabatt- oder Discount-Systeme für einzelne Kunden. Und deswegen, also natürlich versucht man, so weit wie möglich Wettbewerb zu beobachten mit gewissen Einschränkungen. Und das ist natürlich in globalen Märkten auch sehr unterschiedlich, wie das geregelt ist. In Europa sind die Regelungen, was man da machen kann, noch stärker. In anderen Märkten ein bisschen transparenter. Aber natürlich mit Onlinehandel steigt die Transparenz. Also mittlerweile viele unserer Distributoren haben Online-Shops oder E-Commerce-Plattformen und da kann man natürlich schon besseren Überblick über Preise bekommen.
Ja, und das zeigt auf der einen Seite, wie vielschichtig das Thema Pricing in der Chemie natürlich auch ist. Aber genau, Stichwort Daten, Stichwort Informationen führt uns im Endeffekt dann auch schon zum nächsten Teil unseres Gesprächs, weil vernünftige Entscheidungen zu treffen funktioniert halt nur mit einer vernünftigen Datenbasis. Und genau da würden wir jetzt im nächsten Schritt gerne einmal ein bisschen tiefer reingehen. Frau Dr. Rühle, welche Rolle spielen denn heute Daten und Analytik allgemein in der Preisgestaltung bei Henkel? Wie datengetrieben ist das Pricing bereits?
Daten haben immer natürlich eine große Rolle im Pricing gespielt und dadurch, dass Preisberechnungen sehr genau erfolgen müssen, jeder Kunde muss einen sehr genauen auf Cent Preis bekommen, wird natürlich auch sehr viel in Datenqualität investiert im Unternehmen insgesamt. Und basierend auf meinen Erfahrungen, also viele Unternehmen, also nicht nur Henkel insgesamt im B2B-Umfeld, nutzen Daten eher für retrospektive Planung und Preismessung, also Preiseffekte, Kosteneffekte, wie haben wir reagiert oder wie müssen wir auf Kostenentwicklungen reagieren, also eher vergangenheitsbezogen, also was passiert, wie haben wir reagiert oder wie müssen wir auf das, was passiert ist, dann reagieren. Und also diese zukunftsorientierte, datenbasierte Preisgestaltung ist nach wie vor schwieriger. Also wir probieren natürlich viel aus, aber das ist noch eingeschränkt möglich. Oder
was fehlt aktuell noch, damit das noch besser genutzt werden kann oder damit da man einfach stärker so in diese proaktive, nach vorne schauende Rolle, auch was die Daten angeht, kommt?
Man muss natürlich viel ausprobieren und dann auch Ressourcen und Feedback auch von unseren anderen, also Sales-Teams, einholen. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt mit KI, also KI spielt da immer größere Rolle, also man kann KI nicht einfach auf die historischen Daten anwenden und dann gute Preisvorschläge zu bekommen. Man muss mit Daten arbeiten, mit KI-Modellen arbeiten, damit die Modelle auch lernen und dann auch aus der Nutzung und Feedback vernünftige Vorschläge dann auch machen. Und da fehlt oft Zeit im alltäglichen Leben, vor allem so mit diesen ganzen Krisen. Also das ist dann einfach, also dieses Ausprobieren und immer wieder nutzen. Aber ich glaube, mit der Zeit wird natürlich einiges kommen. Jetzt ist noch einiges in Entwicklung, würde ich sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, das Thema Zeit im Tagesgeschäft neben allen anderen Themen ist natürlich immer ein großer Punkt. Das Thema Datengrundlage aus meiner Sicht auch ganz wichtig, weil ja viele Unternehmen versprechen sich jetzt natürlich auch sehr viel von KI. Nur man muss natürlich auch ganz klar sagen, ist jetzt auch kein Allheilmittel. Wenn ich KI auf schlechte Daten ansetze, dann sind die Ergebnisse halt auch wieder schlecht. Das heißt, grundsätzlich erstmal die Daten sauber kriegen, wobei da halt auch KI eine große Hilfe sein kann, ne? Was Stammdaten Bereinigung, Klassifikation etc. angeht. Also da ist halt auch ganz, ganz viel möglich. Grundsatzfrage, Pricing Software, Pricing Tools, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Was ist es hilfreich? Inwiefern wird es schon genutzt? Weil ich sehe halt auch immer wieder, dass es natürlich auch häufig, sagen wir mal, ein bisschen daran scheitert, dann wird vielleicht ein neues Tool eingeführt, eine neue Software, aber am Ende funktioniert es dann leider doch nicht so, wie man sich vorher gewünscht oder vorgestellt hat.
Wir nutzen natürlich auch Software und Tools für Pricing, sowohl eigene Inhouse-Entwicklungen als auch Lösungen für Markt. Und natürlich meine Beobachtung, dass für eine wirksame Preisoptimierung, Preisentscheidung alleine Software reicht nicht. Also es muss viel außerhalb von Software vorbereitet werden und gemacht werden und Zusammenarbeit mit den verschiedenen Teams, damit man auch auf einer Seite für Preisgestaltung natürlich auch gewisse Logik hat, die man auch im Tool hinterlegen kann. Und Daten, so wie wir dann auch schon gesagt haben, bereinigt sind, Modelle geprüft und getestet sind, damit man auch Preisvorschläge aus diesen Tools nimmt. Wenn man von der Prozessautomatisierung spricht, kann man natürlich nur Prozesse automatisieren, die auch klar verstanden und zum größten Teil standardisiert werden. Mhm. Und das fehlt oft. Die Unternehmen starten oft direkt mit der Technologie und versuchen, so standardisierte Lösungen vom Markt direkt im Unternehmen zu implementieren. Und das funktioniert meistens nicht, weil so eine Standardlösung und alltägliche, diese historisch gewachsene, komplexe Prozesse stimmen meistens nicht überein. Dann gibt man sehr viel Geld für customisierte Anpassungen aus. Und am Ende kriegt man nicht das raus, was man sich erhofft hat. Leider sehe ich das auch so, dass es in vielen Unternehmen ist diese Hoffnung, was mit Tool erreicht werden soll, noch nicht da. Und dann eine weitere Schwierigkeit, die ich sehe, die Tools, die angeboten werden, die decken natürlich so Prozess End-to-End und das ist auch Unternehmen oft end-to-end sofort zu implementieren. Ja, und das zu komplex. Und das scheitert oft und da sind sehr viele unterschiedliche Ziele, die gleichzeitig verfolgt werden. Und deswegen, also zum Beispiel für uns, haben wir dann auch gesagt, also es gibt Prozesse, die auf eher effektiv automatisiert werden sollen. Also damit kann man dann vielleicht auch starten. Gleichzeitig muss man Strategiearbeit machen, um dann auch mit diesem Tool nachhaltig auch Margeneffekte oder Ergebnisseffekte zu erzielen. Weil alles gleichzeitig, Effektivität, Marge und so ein Wunder kann man nicht erreichen.
Ja, das stimmt. Also aus meiner Sicht auch. Zweites wichtiges Learning für heute nach der Schnelligkeit bei der Preisanpassung. Bevor man eine Software einführt, müssen Prozesse klar sein. Es muss klar sein, was man mit der Software erreichen möchte. Viele Unternehmen machen es tatsächlich immer noch umgekehrt nach dem Motto, ob das jetzt CRM ist, ob das Pricing-Software ist. Ich führe erstmal ein Tool ein und stelle mir dann die Frage, was ich damit eigentlich machen will. Das sind genau die Projekte, die immer scheitern. Zweiter Punkt, den ich gerade noch total wichtig fand und spannend, dass es nicht immer End-to-End sein muss, sondern dass man sich dann halt auch vielleicht wirklich einzelne Teilprozesse rauspickt, wo man glaubt, möglichst schnell halt eine Automatisierung und entsprechende Effizienzgewinne erreichen zu können. Das aus meiner Sicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das Tool steht oder auch nicht, dann gibt es natürlich immer noch den nächsten Schritt und zwar müssen die Preise natürlich am Ende auch im Markt umgesetzt werden. Dazu gehört dann natürlich auch den Vertrieb einzubinden, mitzunehmen. Wie schaffen Sie das quasi hier, den Vertrieb vernünftig einzubinden, die Akzeptanz zu schaffen und auch den Vertrieb in die Lage zu versetzen, dann im Tagesgeschäft beim Kunden die Preise entsprechend umzusetzen? Also Stichwort Pricing Governance, Verhandlungsspielräume, Incentivierung, alles was dazugehört.
Vertriebsteams und besonders in so einem B2B-Umfeld in Industrie wollen ihre Entscheidungsfreiheit meistens nicht aufgeben. Und gleichzeitig wollen sie natürlich gute Orientierung mit den Daten, mit Preisvorschlägen, also damit sie schon eine gute Hilfe haben, gleichzeitig am Ende selber entscheiden können, welchen Preis sie dem Kunden geben. Und dann, also hier finde ich sehr hilfreich, Segmente zu bilden, weil so ein großes Unternehmen, natürlich kann man nicht überall, und das ist auch nicht sinnvoll, überall manuell über jeden Preis nachzudenken. Und deswegen kann man Kundenproduktsegmente bilden, wo so eine Preisentscheidung nach Logik eher automatisieren ablaufen soll, zum Beispiel kleinere Kunden oder Standarddistributoren, und Segmente, wo dann die Vertriebsmitarbeiter mehr Entscheidungsfreiraum haben, und dann bildet man eher so Governance, wie dann diese Entscheidungen am Ende zugestimmt werden und in Abhängigkeit von der Höhe. Und natürlich Anreizsystem, also in Unternehmen, also je mehr Vertriebsmitarbeiter Einfluss auf Endpreis haben, desto mehr spielen auch die Rolle Anreizsysteme. Und die Anreizsysteme müssen natürlich nicht nur Volumen ausgerichtet werden, sondern auch Marge. Und in manchen Fällen nutzen Unternehmen sogar Zielpreise, um dann die Vertriebsmitarbeiter diese Anreizsysteme zu schaffen.
Das heißt, die Zielpreise werden dann vermutlich differenziert festgelegt, wie Sie gerade auch sagten, basierend auf verschiedenen Segmenten, Kunden, Größe, Branche, Produkt etc. Und dann kann ich mir vorstellen, oder so sehe ich es dann halt auch häufig in unseren Projekten, dann wird um diesen Zielpreis herum noch ein Korridor aufgespannt, der ist mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner, in dem sich der Vertrieb dann auch quasi wieder autark bewegen kann und seine eigenen Entscheidungen treffen kann.
Genau, und das ist natürlich also im B2B-Umfeld, also diese Segmentierung ist oft schwierig, und da, also, was wir vorher besprochen haben, natürlich gute Daten und zum Teil auch so diese neuere KI-Lösungen können hilfreich sein, muss man natürlich auch wiederum Ressourcen und Zeit da investieren, um diese Segmentierung und Faktoren festzulegen. Weil meistens, das ist nicht so linear. Also früher hat man gesagt, okay, Volumen oder ja, so bestimmte, es gibt die bestimmte Korrelation zwischen Faktor und Preis. Oft gibt es nicht, besonders B2B, also diese reine Preiselastizität, einfach abgeleitet aus historischen Daten, funktioniert nicht. Und deswegen, also muss man Segmente bilden, und je gezielter diese Segmente gebildet werden, desto erfolgreicher wird natürlich auch Pricing dann am Ende.
Genau, und beim Bilden der Segmente und beim Clustering kann KI helfen, wenn natürlich die Daten vorher auch sauber aufbereitet sind und passen. Okay, verstanden. Das war ein spannender Überblick einmal über das ganze Thema Daten, Tools, Prozesse, und damit sind wir jetzt auch genau an dem Punkt, an dem man aktuell natürlich nicht vorbeikommt, weder im Pricing, im Vertrieb noch in vielen anderen Bereichen, und zwar das Thema KI. Was ist hier Ihre Erfahrung? Kann KI, kann Machine Learning im Pricing in der Chemie schon einen echten Unterschied machen? Oder ist es noch Zukunftsmusik beziehungsweise viel Ausprobiererei momentan?
Aktuell würde ich sagen, ist das Thema noch sehr stark in einer Erprobungsphase, weil Systeme müssen natürlich zuerst genutzt werden, vor allem wenn wir, also wie wir besprochen haben, für Datenanalyse und auch Preisentscheidungen genutzt werden. Also da ist natürlich Nutzung, Learning und Feedback von Nutzern sehr wichtig, um diese Modelle zu entwickeln. Und wo ich viel Potenzial sehe, das ist auch Einsatz von KI-Agenten für Preisprozesse. Also ich glaube, da wird schon einiges passieren, ja, für diese Automatisierung von einzelnen Prozessen. Aber da ist natürlich auch Zeit gebraucht. Und da sehe ich auch Vorteil, wenn man an kleinen Use Cases anfängt, auch an kleinen Teilprozessen, und dann diese KI-Agenten und insgesamt KI-Lösungen dann implementiert, verbessert und dann erst danach skaliert. Weil wenn man zu stark die Leute, also zum Beispiel heutige moderne Pricing-Tools, die bieten schon viele KI-Agenten. Und dann, wenn man natürlich Teams sofort 200 KI-Agenten gibt, werden sie nicht wissen, wie sie genutzt werden. Deswegen muss man das schon überlegen, wie das dann auch in eigene Prozesse passt und genau wie Leute das auch nutzen sollen.
Also da vielleicht ein, zwei Beispiele. Was sind so konkrete kleine Use Cases, wo man sagen kann, das klappt schon ganz gut oder das war vielleicht auch eine große Herausforderung oder funktioniert noch nicht so gut und braucht noch ein bisschen Zeit?
Also natürlich das, was wir vorher besprochen haben, Datenbereinigung, Datenvorbereitung. Also ich glaube, da können KI-Lösungen auch schon ganz, ganz gut genutzt werden. Dann natürlich Begleitung von einzelnen Prozessen, wo dann die Leute eher Unterstützung kriegen. Ja, also wo findet man Daten? Ja, dann können bestimmte KI-Bots dann auch unterstützen. Und für Preis oder insgesamt Datenanalysen, dass man von standardisierten Dashboarding auch für KI-unterstütztes Dashboarding und flexiblere Analysen. Also das sehe ich sehr spannend. Und ich glaube, also das ist auch meine These, dass dieser Weg auch irgendwann Excel ersetzen wird. Weil da kriegt man gewisse Flexibilität. Weil mit Dashboards ist man sehr standardisiert unterwegs und natürlich solche KI-agentenunterstützte Lösungen geben den Nutzern auch Flexibilität. Also da sehe ich schon sehr viele Anwendungscases und auch Potenzial. Und da, wo, also mindestens also in B2B, was ich gesehen habe, was noch schwierig ist, wirklich so diese vernünftige Preisvorschläge, die dann auch größere Teile von Business abdecken, dass quasi KI für Preissetzung genutzt wird. Also das ist in B2B noch schwieriger.
Ja, den Excel-Take finde ich gut. Da gehe ich auch mit, weil das sehe ich gerade auch so, wie leicht es mittlerweile ja auch eigentlich ist, kleine Tools, kleine Anwendungen einfach dann HTML-basiert mit der KI erstellen zu lassen, was natürlich dann auch von der ganzen UX, von der ganzen Anmutung und natürlich von der Flexibilität her ein Riesenschritt nach vorne ist. Also das denke ich auch, dass da sich noch ganz viel verändern wird in die Richtung. Darüber hinaus natürlich auch immer spannend, wie gesagt, das eine ist die Pricing-Seite, wo KI jetzt natürlich auch, glaube ich, schon einen Riesenunterschied macht, ist natürlich auch bei der Unterstützung der Vertriebskollegen, ne? Angefangen von Recherchen, von Vertriebs- oder von Gesprächsvorbereitung, Nachbereitung, Dokumentation oder auch das ganze Thema Lead-Management, ne? Wenn ich mal einfach neue Gesprächsanlässe brauche, wie kontaktiere ich wen, das ist natürlich auch ein Rieseneffizienzthema. Eine Frage noch, Thema, was ich persönlich auch super spannend finde, wo ich aber auch schon in vielen Projekten und in vielen Unternehmen gesehen habe, dass es halt häufig in der Umsetzung ein bisschen schwieriger ist, ist das ganze Thema Dynamic Pricing im B2B oder auch in der Chemie, wo man halt einfach versucht, natürlich möglichst viele Einflussfaktoren, sowohl die schwankenden Kosten als auch beispielsweise schwankende Nachfrage, schwankende Verfügbarkeit von Wettbewerbern etc., möglichst zeitnah oder tagesaktuell dann im Pricing abzubilden. Was ist da Ihre Erfahrung mit?
Das sehe ich auch so, dass es noch schwieriger ist, vor allem also in diesem Dynamic Pricing im klassischen Sinne, also kommt eher aus B2C-Bereich, wo man Preise zum Teil mehrmals am Tag anpassen kann. Also wir in B2B sind natürlich durch die Verträge oft gebunden, lassen sich die Preise nicht so automatisch abändern, müssen auch zum Teil Verhandlungen neu geführt werden, Kunden kontaktieren, also einfach diese Prozesse, wie Preise angepasst werden, sind nicht so dynamisch wie B2B wie in anderen Feldern. Und dann, also das, was wir auch vorher besprochen haben, eigene Komplexität ist oft so ein Faktor, wo man dann einfach nicht eigene Preise in eigenen Systemen sehr schnell reviewen und anpassen kann. Dann in B2B spielt natürlich Compliance eine große Rolle, wo dann vergleichbare Kundentypen vergleichbare Preise bekommen sollen. Und natürlich, je mehr Marktstärke hat so ein Unternehmen, desto mehr Fokus muss da drauf gelegt werden. Und hier auch, also bei diesem Dynamic Pricing, also ich glaube, diese Segmentierung, was wir auch vorher schon angesprochen haben, soll eine große Rolle spielen, wo man einfach Segmente bildet, wo man eher schneller und automatischer anpasst und dann Segmente, wo man dann auch eher mehr Zeit braucht. Also ich glaube, dadurch werden Unternehmen sehr viel gewinnen können.
Mhm. Ja, cool. Vielen Dank einmal für den Überblick, was heute schon geht mit KI im Pricing und wo vielleicht die nächsten Schritte sein könnten. Genau, das ist dann auch eine gute Überleitung. Lassen Sie uns doch mal einen Blick nach vorne werfen, auf die nächsten Jahre. Wo geht die Entwicklung im Pricing, im B2B-Pricing hin? Es gibt da ja immer so zwei Schulen, entweder so eher das Strategic Pricing oder eher das, sagen wir mal, operative, technische, datengetriebene Pricing. Was ist da Ihre Einschätzung? Wird es eher in die eine oder in die andere Richtung gehen oder was glauben Sie?
Aus meiner Sicht beides ist enorm wichtig und Technologie kann Strategie nicht ersetzen. Technologie braucht auch eine Strategie und das ist dann eigentlich auch die Gefahr, die ich heute sehe oder die Entwicklung, dass viele Unternehmen genau diesen Weg gehen, dass sie versuchen Strategie durch oder strategische Entscheidungen, ja, durch Technologie und technische Lösungen zu ersetzen und scheitern meistens damit. Deswegen, also das ist eigentlich, also wo ich vor 18 Jahren angefangen habe, habe ich gesagt, haben wir mit Excel oft mehr erreicht, weil das ist natürlich sehr stark auf kommerzielles Entscheidungspricing ausgerichtet war und auf konkrete Maßnahmen. Hier heute wird sehr viel, also Prozesse, Daten, Tools, also viel Zeit damit verbracht. Und oft kommt man am Ende nicht zu diesem strategischen Entscheidungsparameter und Faktor, ja, und vergisst eigentlich tatsächlich Wirkung des Preises durch diese ganzen operativen und technologischen Gedanken und Arbeit. Deswegen, also beides aus meiner Sicht sehr wichtig.
Ja, kann ich nur unterstützen und auch das Thema, dass manchmal die Entscheidungen fehlen. Also das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass sich der oder die ein oder andere dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen hinter der Technik und hinter den Daten versteckt, weil am Ende ist es halt auch einfach wichtig, an der einen oder anderen Stelle muss einfach eine strategische Entscheidung dann auch vom Management getroffen werden, was möchte ich eigentlich, ne? Weil am Ende ist Pricing ein Werkzeug, um gewisse strategische Ziele zu erreichen, aber dafür müssen dann halt auch Entscheidungen getroffen werden. Von der Organisation her, da ist es jetzt mit Blick auf die Chemieindustrie natürlich auch noch sehr heterogen. Klar, in großen Konzernen wie zum Beispiel Henkel gibt es entsprechende Pricing-Abteilungen. In vielen mittelständischen Unternehmen gibt es das auch nicht. Was ist da Ihre Einschätzung? Also die klassische Pricing-Abteilung, wird es die weiterhin geben? Wird das noch eher mehr oder wird es vielleicht auch eine Entwicklung geben, eher in Richtung interdisziplinäre Teams, so stärker Richtung Commercial Excellence mit einer Einbindung auch von Finance und anderen Funktionen? Was glauben Sie an der Stelle, wie sich die Entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen wird?
Das ist so eine ewige Frage. Also, wie soll die Pricing-Abteilung aussehen und an wen soll das reporten am Ende? Und also ich glaube, Pricing Funktion ist wichtig, um auch Fokus auf Pricing zu haben. Und tatsächlich, also wie so ein Pricing im Unternehmen integriert wird, gibt es viele Diskussionen und Entwicklungen. Ja, also am Anfang hat man wirklich so diese separate Pricing-Abteilungen geschaffen. Und heute sehe ich auch sehr viel, also diese Verbindung oder Integration von Pricing in Produkt oder Sales Excellence oder Strategie. Und ich glaube, wichtig ist, was wir auch vorher angesprochen haben, dass Pricing nicht isoliert gesehen wird. Und dann auch würde ich immer Pricing zwischen operatives Pricing und strategisches Pricing unterscheiden. Weil für operatives Pricing braucht man speziell ausgebildete Leute mit Erfahrung, die auch Systeme, Prozesse kennen. Also das kann man nicht an einem Tag lernen. Deswegen würde ich da schon so Pricing-Teams als sehr wichtig sehen. Und dann natürlich für diese strategische Arbeit. Pricing kann koordinieren, aber natürlich Input und Umsetzung muss in anderen Abteilungen passieren. Und deswegen, also auf diese strategische Ebene sehe ich schon Vorteil, wenn Pricing oder Pricing-Rollen schon integriert mit Gesamt-Sales- und Produktprozessen werden.
Ja, absolut nachvollziehbar. Letzte Frage zu dem Thema im globalen Kontext. Sehen Sie da Unterschiede in verschiedenen Regionen oder ist es da so der grundsätzliche Ansatz vergleichbar zu, ich sag mal jetzt, dem europäischen?
Also Amerika ist insgesamt, also da war Pricing-Funktion ist insgesamt entwickelter, historisch. Also ich glaube, dass es auch gehört zu so einem Standardfunktion und wird nicht hinterfragt. Also in Europa gibt es schon viel Diskussion, okay, braucht man überhaupt Pricing wofür? Was haben wir mit dem Pricing erreicht? Also ich glaube, da wird noch viel hinterfragt. Und Asien, aber das ist vielleicht meine Sicht, weil ich viel in amerikanischen oder europäischen Konzernen gearbeitet habe. Also das wird dann eher gespiegelt, was dann zentral implementiert wird, wird in asiatischen Märkten oft dann umgesetzt. Weil ich glaube, da wird weniger diskutiert als in Europa. Und auch mit Technologien, also in Amerika oder Asien, sehe ich, dass da mehr ausprobiert wird. Ja, es gibt vor allem in Amerika mehr Spielraum, wo dann auch einzelne Abteilungen, Unternehmen neue Technologien ausprobieren können. In Europa ist das noch sehr zögernd. Also, es muss sehr genau erklärt werden, wofür, was. Also es gibt nicht Spielraum oder dieses Test. Ja. Und dann, wenn, dann geht man oft sofort mit sehr großen IT-Projekten, ja, mit so vermischten Zielen, als eher so mit diesen kleinen Tests, wo einzelne User dann eher solche Anwendungen erweitern und skalieren.
Ja. Ja, spannend. Also die Diskussion und das in Frage stellen, sagen wir mal in Europa, das kenne ich auch. Klar, der ganze Fokus auf Profitabilität, aber auch einfach mal zu sagen, ich gehe nach vorne, ich probiere was aus, ist in den USA einfach stärker ausgeprägt. Das ist absolut so. Ja, vielen Dank für diesen kurzen Ausblick. Wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss. Mich würde noch interessieren, wenn Sie jetzt mit Ihrer fast 20 Jahre langen Erfahrung anderen Pricing-Verantwortlichen in der Chemieindustrie vielleicht noch den ein oder anderen Rat oder Tipp geben könnten. Was wären das für Punkte?
Ich würde ganz klar, also dieses Wegdenken von Cost Plus und Commodity und wirklich versuchen, in Lösungen und Services, solchen kombinierten Lösungen zu denken und wirklich versuchen, auch Value und Wertschöpfung zu bepreisen und auch in Fokus in Preisverhandlungen auch legen. Weil sonst die Gefahr, also mit diesen ganzen Kostentwicklungen, dass man immer mehr in Kosten, einfach Kostenverhandlungen, und das sind für mich keine Preisverhandlungen mehr.
Ja, absolut. Ja, super, danke. Genau, ansonsten schaue ich auch nochmal, was habe ich von heute oder was habe ich aus unserem Gespräch mitgenommen. Also ich denke auch nochmal, ganz wichtig, wir haben es schon gesagt, Schnelligkeit, schnell reagieren, nicht quasi in Schockstarre verfallen und nichts machen. Das kostet nur Geld. Dann, klar, gute Datenbasis, ganz wichtig. Es ist kein sexy Thema, aber durchaus Investments in eine gute Datenbasis, in vernünftige Stammdaten helfen enorm, um im Pricing besser zu werden und am Ende halt auch da die Profitpotenziale heben zu können. Bitte keine Tools ohne vorherige Strategie und Konzeption einführen, das geht immer schief. Wichtiger Punkt, den Sie auch genannt hatten, immer zu sehen, sauber zu segmentieren und eine gute Differenzierung im Pricing zu haben. Die Gießkanne funktioniert auch nicht so gut, sondern wirklich da sehr gezielt dran zu gehen. Und ja, am Ende ist es halt auch immer noch ein Management-Thema und es müssen dann halt auch einfach an der einen oder anderen Stelle strategische Entscheidungen getroffen werden. Super, dann hätte ich jetzt quasi zum Abschluss noch eine letzte Frage, die stellen wir immer in unserem Podcast. Und zwar, wenn Sie für einen Tag den Job einer anderen Person übernehmen könnten, was würde Sie reizen? Welchen Job würden Sie gerne mal für einen Tag machen?
Das ist bei mir immer, also wenn ich Möglichkeit habe, dann übernehme ich Job oder begleite dann Vertriebsmitarbeiter, weil Pricing dadurch, das, was wir besprochen haben, oft sehr prozess- und Backoffice-orientiert. Deswegen nutze ich immer Gelegenheit, auch so diese Kundennähe und Marktnähe zu haben.
Super, cool. Dann nochmal vielen, vielen Dank heute, Frau Dr. Ekaterina Rühle, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, die offene Diskussion, die vielen praktischen Impulse. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie Topline Talk und seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, herzlichen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.